Jacobs Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel füllen zwei große Taschen mit gut 4 Litern Fassungsvermögen. Einige davon sind verschreibungspflichtig, zum Beispiel die Aufheller von Dr. Moreno. Und andere wie das Glutathion bestelle ich online für ihn. Ich warte mit diesen Taschen vor dem Besuchereingang des Gefängnisses, als schließlich die Tür geöffnet wird. Meine Mutter hat mir mal erzählt, wie ihr als kleines Mädchen der Blinddarm geplatzt ist. Das war zu einer Zeit, als Eltern noch nicht im Krankenhaus bei ihren Kindern bleiben durften. So kam meine Großmutter immer 4 Stunden vor der Visite ins Krankenhaus und reihte sich in die Warteschlange ein, die meine Mutter von ihrem Bett aus sehen konnte. Meine Großmutter stand einfach da und lächelte und winkte, bis man sie hineinließ. Wenn Jakob weiß, dass ich auf ihn warte, wenn er weiß, dass er mich jeden Tag um 9 Uhr sehen wird, das wäre ein fester Ablauf, an dem er sich festhalten könnte. Ein Vollzugsbeamter erscheint auf der anderen Seite der Glastür und schließt auf.
Kann ich helfen, Ma'am?
Ja, ich möchte meinen Sohn besuchen, Jacob Hunt.
Hunt?
Der Mann schaut auf eine Liste. Oh, Hunt, richtig. Er ist seit gestern Abend hier. Ja.
Sie haben noch keine Genehmigung.
Was denn für eine Genehmigung?
Eine Besuchsgenehmigung. Vermutlich wird das bis Samstag klargehen. Da sind dann auch die Besuchszeiten.
Samstag? Wiederhole ich. Erwarten Sie wirklich von mir, dass ich bis Samstag warte?
Tut mir leid, Ma'am. Solange Sie keine Besuchsgenehmigung haben, kann ich Ihnen nicht helfen.
Mein Sohn ist autistisch. Er muss mich sehen. Wenn sein Tagesablauf sich verändert, regt ihn das furchtbar auf. Er kann sogar gewalttätig werden.
Dann ist es wohl ganz gut, dass er hinter Gittern ist, erwidert der Beamte.
Aber er braucht seine Medikamente. Ich hebe die beiden Taschen hoch und stelle sie auf den Tresen.
Unser medizinisches Personal kann ihn gerne mit verschreibungspflichtigen Medikamenten versorgen, erklärt der Beamte.
Und er braucht auch Nahrungsergänzungsmittel. Außerdem verträgt er weder Gluten noch Casein.
Bitte sagen Sie seinem Arzt, er soll sich im Büro des Direktors melden.
Jacobs Diät und seine Nahrungsergänzungsmittel sind aber nie von einem Arzt verordnet worden. Es sind Empfehlungen wie 100 andere auch, die Mütter autistischer Kinder im Laufe der Jahre erlernt und an andere, die im selben Boot sitzen, mit den Worten weitergegeben haben, das könnte vielleicht helfen. Wenn Jacob seine Diät unterbricht, verschlimmert sich sein Verhalten und
»Vielleicht sollten wir dann ja alle unsere Insassen auf diese Diät setzen«, unterbricht mich der Beamte.
»Schauen Sie, es tut mir leid, aber ohne ärztliches Attest können wir diese Sachen keinem Gefangenen geben.« Die Tränen treten mir in die Augen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Offenbar sehe ich so aus, als würde ich gleich zusammenbrechen, denn die Stimme des Beamten wird sanfter.
»Hat Ihr Sohn einen Anwalt?«, fragt er.
Ich nicke. »Das wäre doch ein guter Anfang«, sagt er. Ich rufe Oliver Bond noch vom Auto aus an. Um 5:30 stehe ich erneut vor dem Besuchereingang des Gefängnisses. Oliver Bond steht neben mir. Er hat mir eine Nachricht auf dem Handy hinterlassen und mich gebeten, ihn hier zu treffen. Er habe eine Sondergenehmigung für mich erwirkt, hat er gesagt. An einem langfristigen Besuchsplan arbeite er jedoch noch. Ich habe mich so gefreut, das zu hören, dass ich gar nicht über das Wort langfristig nachgedacht habe. Oliver führt mich zur Kontrollschleuse. »Name?«, fragt der Beamte.
»Emma Hunt«, antworte ich.
Der Mann hebt den Blick. »Nein, ich meine den Namen der Person, die Sie besuchen wollen.«
»Jacob Hunt«, wirft Oliver ein. »Wir haben eine Sondergenehmigung des Direktors.«
Der Beamte nickt und hält mir ein Formular hin, das ich unterschreiben soll. Dann bittet er mich, mich auszuweisen.
»Geben Sie ihm Ihre Schlüssel«, sagt Oliver. »Er wird sie behalten, solange Sie drin sind.«
Ich gebe sie dem Beamten und gehe auf den Metalldetektor zu. »Kommen Sie nicht mit?«, frage ich Oliver. Er schüttelt den Kopf.
»Ich warte hier auf Sie.«
Ein zweiter Beamter führt mich den Gang hinunter. Anstatt mich jedoch in einen Raum mit Tischen und Stühlen zu bringen, führt er mich um die Ecke zu einer kleinen Besuchskabine. Ein Hocker steht vor einem Fenster, hinter dem sich das exakte Spiegelbild dieses Raums befindet.
An der Wand hängt ein Hörer. Ich glaube, da handelt es sich wohl um ein Missverständnis, sage ich.
Kein Missverständnis, erklärt der Beamte. Häftlingen in Schutzhaft ist kein Körperkontakt gestattet.
Er lässt mich in der winzigen Kammer allein. Hat Oliver gewusst, dass ich keinen direkten Kontakt zu Jacob haben dürfte? Und hat er es mir nicht gesagt, weil ihm klar war, dass ich mich aufregen würde? Oder hat man ihm diese Information vorenthalten? Und was heißt eigentlich Schutzhaft? Die Tür auf der anderen Seite des Fensters öffnet sich. Und plötzlich ist Jacob da. Der Beamte, der ihn hereingebracht hat, deutet auf den Telefonhörer an der Wand. Doch Jacob hat mich durch das Glas hindurch schon gesehen und drückt seine Hände dagegen. Er hat Blut auf dem Hemd und im Haar. Und seine Stirn ist von blauen Flecken bedeckt. Seine Knöchel sind wund und er zuckt am ganzen Leib. Oh, Baby, murmel ich, deute auf den Hörer in meiner Hand und dann auf die Stelle, wo sich das Gegenstück befinden muss. Er hebt nicht ab. Stattdessen schlägt er mit der flachen Hand gegen das Plexiglas, das uns voneinander trennt.
»Nimm den Hörer ab!« schreie ich, obwohl er mich nicht hören kann. »Nimm ihn ab, Jacob!«
Er schließt die Augen, schaukelt vor und zurück, drückt schließlich die Wange gegen das Glas und breitet die Arme aus, soweit es geht. Ich erkenne, dass er mich zu umarmen versucht. Ich lege den Hörer weg und trete ans Fenster. Dann ahme ich ihn nach, breite ebenfalls die Arme aus und drücke mich ans Glas. Vielleicht ist das für Jacob immer so, wenn er versucht, zu anderen Menschen Kontakt aufzubauen und damit scheitert. Jacob tritt vom Fenster weg und setzt sich auf den Hocker. Ich greife erneut zum Hörer und hoffe, dass er meinem Beispiel folgen wird. Aber er stellt wieder keinen Augenkontakt her. Schließlich greift er doch nach dem Hörer. Und einen Augenblick lang sehe ich jene Art von Freude, die er stets zeigt, wenn er etwas Erstaunliches entdeckt hat, das er mit mir teilen will. Er dreht den Hörer in seiner Hand und hält ihn sich dann ans Ohr.
»Ich habe die Dinger hier schon bei Crimebusters gesehen, in der Folge mit dem Kannibalen.«
»Hey Baby«, sage ich und zwinge mich zu einem Lächeln. Jacob wiegt sich hin und her. Seine freie Hand flattert, als spiele er auf einem unsichtbaren Klavier. »Wer hat dir wehgetan?« Vorsichtig berührt er seine Stirn.
»Mommy, können wir jetzt nach Hause gehen?«
»Bald«, antworte ich, aber es klingt wie eine Frage. Jacob weint nicht. Er schreit nicht. Er lässt einfach nur den Hörer fallen und den Kopf sinken. Instinktiv strecke ich die Hand nach ihm aus, treffe aber nur auf Plexiglas. Jacob hebt den Kopf ein paar Zoll und lässt ihn wieder fallen. Er schlägt mit der Stirn auf das Metall des Tresens. Dann wiederholt er das nochmal.
»Jacob, nicht!«
Aber natürlich kann er mich nicht hören. Sein Hörer hängt an dem mit Metall ummantelten Kabel. Jacob schlägt immer weiter mit dem Kopf auf den Stahl. Ich reiße die Tür der Kabine auf. Draußen lehnt der Beamte an der Wand, der mich hergebracht hat.
»Helfen Sie mir!«
schreie ich. Und er schaut mir über die Schulter und in den Raum. Dann rennt er durch den Gang, um einzugreifen. Durch das Fenster beobachte ich, wie er und der zweite Beamte Jacob an den Armen packen und vom Glas wegziehen. Jacobs Mund ist verzerrt, doch ich weiß nicht, ob er schreit oder weint. Seine Arme werden auf den Rücken gebogen, um ihm Handschellen anzulegen. Dann stößt einer der Beamten ihn in den Rücken, um ihn zum Gehen zu bewegen. Das ist mein Sohn, und diese Leute behandeln ihn wie einen Verbrecher. Kurz darauf kehrt der Beamte wieder zurück, um mich in die Lobby zu bringen.
»Er wird schon wieder in Ordnung kommen«, erklärt er mir. »Die Krankenschwester hat ihm ein Beruhigungsmittel gegeben.«
Als Jacob jünger war und noch häufiger Anfälle hatte, hat ein Arzt ihn auf Olanzapin gesetzt, ein Psychopharmaka. Damit hatten seine Anfälle zwar ein Ende, aber seine Persönlichkeit war auch nicht mehr vorhanden. Punkt. Damals habe ich ihn gefunden, wie er im Schlafzimmer auf dem Boden saß. Einen Schuh hatte er angezogen, doch der andere lag unberührt daneben. Und Jacob starrte regungslos an die Wand.
Als er schließlich Krämpfe bekam, wurde das Medikament abgesetzt. Und wir haben nie wieder mit Psychopharmaka experimentiert. Nun stelle ich mir vor, wie Jacob auf dem Rücken in seiner Zelle liegt, die Pupillen geweitet und unfokussiert und immer wieder von einer Welt in die andere gleitet. Kaum habe ich die Lobby erreicht, da kommt Oliver mit einem breiten Lächeln auf mich zu. Und, wie war's, fragt er. Ich öffne den Mund und breche in Tränen aus. Ich kämpfe für Jacobs Rechte. Und ich ringe ihn zu Boden, wenn er in der Öffentlichkeit einen Anfall bekommt. Ich habe es mir zur Lebensaufgabe gemacht, zu tun, was getan werden muss. Ich bin diejenige, die stark ist, damit Jacob es nicht sein muss. Emma, sagt Oliver. Ich kann mir denken, dass meine Tränen ihm genauso peinlich sind wie mir. Doch zu meiner Überraschung nimmt er mich in die Arme und streicht mir übers Haar. Und was noch überraschender ist, für einen Augenblick lasse ich das zu. Wie Atlas fände ich es bisweilen schön, wenn mal ein anderer das Gewicht der Welt auf seinen Schultern tragen würde. Und für 5 Sekunden ist Oliver Bond dieser Mensch. Tut mir leid, sage ich schließlich und löse mich aus seinen Armen. Ich habe ihr Hemd ganz nass gemacht. Ja, Flanell von Woolrich ist wirklich sehr empfindlich. Ich werde Ihnen die Reinigung in Rechnung stellen. Er geht zur Kontrollschleuse und holt meine Schlüssel. Dann führt er mich hinaus. So, sagt er schließlich. Was ist da drinnen passiert? Jacob hat sich selbst verletzt. Er muss seinen Kopf gegen irgendwas geschlagen haben. Seine Stirn ist voller blauer Flecken und da waren Verbände und Blut am Haaransatz. Und gerade in der Besucherkabine hat er das wieder gemacht. Und sie haben ihm ein Beruhigungsmittel verabreicht. Sie wollen ihm seine Nahrungsergänzungsmittel nicht geben und ich weiß nicht, was er isst oder ob er überhaupt etwas zu sich nimmt. Ich halte inne und schaue Oliver in die Augen. Sie haben keine Kinder, oder? Er wird rot. Ich? Kinder? Ich? Nein. Ich habe schon einmal zuschauen müssen, wie mein Sohn mir entglitten ist, Oliver. Und ich habe viel zu hart dafür gekämpft, ihn wieder zurückzuholen, als dass ich das noch einmal zulassen würde. Falls Jacob jetzt noch prozessfähig sein sollte, so wird er das in 2 Wochen jedenfalls nicht mehr sein. Bitte, bettle ich, können Sie denn gar nichts tun, um ihn hier rauszuholen?
Mr. Bond, sagt Richter Cuttings am nächsten Tag, wollten wir in diesem Fall nicht auf die Prüfung der Verhandlungsfähigkeit warten? Euer Ehren, erwidere ich, ich fürchte, das geht nicht. Der Saal ist leer, abgesehen von Emma, Dr. Moreno und der Staatsanwältin, einer Frau mit Namen Helen Sharp, die sehr kurzes rotes Haar und vorstehende Zähne hat. Der Richter schaut sie an. Miss Sharp, wie denken Sie darüber? »Ich weiß nichts über diesen Fall, Euer Ehren«, antwortet sie. »Ich habe erst heute Morgen von dieser Anhörung erfahren. Dem Angeklagten wird ein Mord zur Last gelegt, und Sie haben bereits eine Verhandlungsfähigkeitsprüfung angeordnet. Daher ist es die Meinung der Staatsanwaltschaft, dass er bis dahin in Haft bleiben sollte.« »Mit allem gebührenden Respekt, Euer Ehren«, erwidere ich, »ich denke, das Gericht sollte zunächst die Mutter sowie die Psychiaterin meines Mandanten hören.« Der Richter bedeutet mir, weiterzumachen, und ich winke Emma in den Zeugenstand. Sie hat dunkle Schatten unter den Augen und ihre Hände zittern. Ich beobachte, wie sie